Moin, wir sind die Küstenfräuleins. Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin. Schön, dass ihr wieder da seid bei den Küstenfräuleins. Moin.
Moin.
Roberta ist Business Coach, Life Coach und systemischer Coach.
Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin.
Und zusammen lassen wir Gegensätze Wirklichkeit werden. Wow. Wir machen heute ein Love-Spezial. Warum? Wir arbeiten gegen meinen Liebeskummer an, der sich akut seit Wochen hält. Und deswegen widmen wir uns heute Happy Ends. Aber bevor es damit losgeht, haben wir erstmal ein neues Doppel-D-Dating für Dummies für euch. Und zwar hat uns Martina geschrieben, ich war auf einer Faschingsparty, schreibt sie, und hatte einen, in Klammern, vermeintlich attraktiven, netten Mann kennengelernt. Wir haben unsere Nummern ausgetauscht und uns zu einem Date verabredet. Zunächst einmal musste ich feststellen, dass der Kerl nüchtern betrachtet und ohne Top Gun-Kostüm gar nicht mehr so cute aussah. Aber gut, wir haben dann zusammen was gegessen und er sprach permanent von seiner Mutter. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und damit meine ich wirklich permanent, Ausrufezeichen. Am Ende stellte sich heraus, dass er noch bei seiner Mutter wohnt, er ohne sie nicht selbstständig lebensfähig ist offenbar und sie auch noch gemeinsam Briefmarken sammeln. Da war der Zauber dann endgültig vorbei. Ja, danke Martina. Was nehmen wir daraus mit? Man hüte sich vor Männern, die Briefmarken sammeln.
Und nur zum Schein Uniformen tragen, weil Uniformen ziehen ja immer irgendwie so ein bisschen.
Ich kenne auch vom Karneval dieses Jahr wirklich diese Top Gun Outfits. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn man es wirklich mal runterbricht, diese Top Gun, das sind ja so Onesies, ne, die einfach anziehen, die stehen auch wirklich für sagenhaft unkreative Männer. Also eigentlich sind das, ist jetzt eine Theorie, ist natürlich nicht statistisch irgendwie belegt, aber auch diese Leute, die so ein Tiger-Onesie anziehen, das sind Leute, die haben, die erstmal geben die sich keine Mühe für ein Karneval oder Fasching oder weiß der Kuckuck. Und zum anderen kommen die vielleicht auch einfach gar nicht auf diese kreativen Ideen, irgendwie als Candy Boy zu gehen.
Ja, ich glaube, das passiert ganz vielen, dass sie auf solche Ideen nicht kommen. Also mein damaliger Freund hat immer gesagt, ich gehe als Streichholz, ganz nackt, der Kopf wird von alleine rot.
Das war so süß.
Das war seine Idee, hat er aber nie gemacht.
Ah, geil. Ja, ich habe neulich an Halloween gedacht, ich gehe einfach als Gender Pay Gap, bist einfach unsichtbar. Tadam. Ja, oder als Care-Arbeit. Siehst so aus wie immer, wunderschön. Mhm. Trotzdem interessiert sich keiner dafür, was du leistest. Mhm. Ding dong. Gut, danke Martina für dein Doppel-D für uns. Ihr dürft uns natürlich immer gerne schreiben bei Instagram an @dieküssenfräuleins_podcast. Also schreibt uns gerne bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an moin@küssenfräuleins.de. Und dann besprechen wir hier bald vielleicht auch euer Doppel-D, euer Date für Dummies. Und jetzt steigen wir ein mit unserem Liebesthema.
Juhu.
Happy Ends. Juhu. Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
Ich habe eine Geschichte, ich habe mir wirklich lange den Kopf zerbrochen und habe dann überlegt, ob ich vielleicht selbst einige schöne Love Stories erlebt habe. Und da ich genauso wie Carina ja auch so ein total emotionaler Mensch bin und bei mir auch häufig schnell große Gefühle im Spiel sind, und das bezieht sich einfach auf alle Gefühle, das muss nicht immer gleich erotische Liebe sein, sondern Begeisterungsfähigkeit an sich, habe ich so ein paar Geschichten gefunden, aber die sind halt alle nicht so gut ausgegangen. Und meine Love Story jetzt mit meinem jetzigen Mann, die ist jetzt auch nicht so super erzählenswert. Aber ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin. Das ist sogar meine langjährigste Freundin. Das ist die Melanie. Die kenne ich am allerlängsten von allen und ich fühle mich mit ihr wirklich richtig schwesterlich verbunden, weil wir, ich glaube, wir haben sogar schon im Gitterbettchen zusammengelegen. Melanie hatte auch einige Beziehungen hinter sich. Aus der Beziehung, die unserer Liebesgeschichte, die wir jetzt hören, vorangegangen ist, hatte sie eine kleine Tochter. Und Melanie war getrennt und arbeitete neben ihrem Hauptberuf noch in einer Bar. Dort war sie sehr, sehr gerne. Und das war so eine, ja, so ein bisschen, die war so ein bisschen independent und die Leute, die da hingekommen sind, das waren schon so Freigeister. Und eines Abends war im Rahmen eines Junggesellinnenabschieds ihr Andreas da. Der kam also da an mit den ganzen Männern und die drehten da richtig schön frei und waren ordentlich in Stimmung und über diese Bar hinweg, über den Tresen hinweg, haben die sich ziemlich gut unterhalten. Und so gut, dass sie einander wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Einige Wochen später, 2, 3 Wochen später, kam Andreas aus heiterem Himmel wieder in die Bar, war ein bisschen bedrückt und sagte nur zu ihr, er wollte gerne ein freundliches Gesicht sehen, deswegen sei er da hingekommen. Und dann haben sie sich wieder unterhalten. Und Melanie hat in ihrem Job in dieser Bar tatsächlich bemerkt, und das kennt ihr alle vielleicht so ein bisschen, dass so ein Tresengespräch, was schon so ein bisschen was Heilsames hat, es kann tatsächlich Erkenntnisse liefern, die man ohne so ein tiefgründiges Gespräch nicht bekommen hätte, und trotzdem hat man die Anonymität des Tresens. Also wenn man weiß ja im Grunde, man kann dann sein ganzes Herz ausschütten, und wenn man rausgeht, dann bleibt das da auch. So ein bisschen wie diese Vegas-Regel, what happens in Vegas stays in Vegas. Und so ist das da ja auch, und das haben auch einige der Stammgäste genossen.
Kann ich genauso unterschreiben. Also ich bin ja auch die Maus, die ständig in ihrer Lieblingskneipe sitzt und ihr Leben erzählt. Ich finde das fantastisch.
Mhm.
Also ich sitze auch oft auf der anderen Seite, dass Leute mir ihr Leben erzählen. Ich finde das großartig. Also gerade diese Anonymität, die gibt einem ja immer den Raum, wirklich ganz viel von sich preiszugeben, weil man immer so denkt, ja, das ist jetzt hier, jetzt ich fühle das hier gerade. Das ist der Moment für mein Seelenstriptease. Und man vertraut halt einfach in dem Moment darauf, dass der andere irgendwie, ja, A, das nicht weitererzählt und B, selbst wenn dieser andere Mensch es weitererzählen würde, an wen, weil diese Person kennt dich ja nicht mal. Ich weiß ja gar nicht, wie du heißt mit vollem Namen, wo du wohnst. Und also diese Anonymität ich erlebe es ja in der Großstadt auch viel, ich genieße das manchmal sehr.
Mhm. Das ist Melanie auch aufgefallen. Sie hat also häufig Gespräche geführt, in denen Menschen sich ihr ganz toll anvertraut haben. Und das hatte schon was Zauberhaftes. Nun war also Andreas da, weil er ein freundliches Gesicht sehen wollte. Und sie haben sich wieder gut unterhalten. Und so ging das dann immer so ein bisschen weiter. Sie wollten schon einander wiedersehen, aber das klappte nie so richtig. Er hatte ihr dann so gegen Ende des Abends, weil er eigentlich nicht gehen wollte, ohne irgendwas von sich dazulassen, einen Zettel zugeschoben mit seiner E-Mail-Adresse drauf und sagte, naja, hier hast du meine E-Mail-Adresse, vielleicht haben wir uns ja doch noch was zu erzählen.
Also E-Mail-Adresse finde ich ja ein bisschen komisch, ne? In welchem Jahr war das? Hol uns mal kurz ab.
Das war 2007.
Okay, also 2007 finde ich es noch komischer, eine E-Mail-Adresse rauszugeben als 2025.
Mhm.
Wild.
Ja.
Mutig.
War so. So, und diesen Zettel nahm sie an sich und stopfte den in irgendeine Tasche und fand den auch erst Tage später wieder. Sie hatte also im Eifer ihrer Schicht da total vergessen, dass sie diesen Zettel bekommen hatte, fand den wieder und schrieb ihm dann, und daraus entwickelte sich dann ein sehr aktiver und unterhaltsamer Dialog, also E-Mail-Dialog. Und letztendlich auch ein Treffen. Sie waren dann zusammen essen. Und das war auch wie immer toll und unterhaltsam und auch ertragreich, also was den Gesprächsstoff angeht. Aber danach war Melanie eigentlich gar nicht so richtig doll verknallt oder so. Also das hatte sie jetzt nicht so gecatcht, dass sie nach Hause geschwebt wäre und gesagt hätte, oh mein Gott, der ist so toll. Sie hat also mit ihrer Freundin gesprochen und meinte, ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so richtig, der ist total nett und super toll, aber daraus wird nichts, das ist nichts für mich.
Naja, ich glaube, sonst hätte sie auch aktiver vorher nach diesem Zettel gesucht, ne?
Ja, wahrscheinlich wäre das so gewesen. Wie dem auch sei, der E-Mail-Dialog ging dann weiter. Ich weiß auch nicht, ob sie dann zwischendurch telefoniert hatten. Sie hielten also den Kontakt und irgendwie wuchs das dann doch in mehr Interesse und sie trafen einander dann wieder und dann ging tatsächlich so eine Affäre los. Also es war ja nicht Affäre im Sinne von einer war liiert, sondern im Sinne von unverbindliches Beisammensein. Konsensueller Sex. Hatten wir das nicht neulich?
Was sind das für alles für Formulierungen?
Ja. Und dann tatsächlich hat es dann wohl doch irgendwie gefunkt und sie sind dann doch in eine Art Affäre eingestiegen. Also das war schon sehr, sehr unverbindlich, aber sie haben einander gerne getroffen. Und so zog sich das eine ganze Weile hin. Immer so dieses, wir wollen uns sehen und wir fühlen uns zueinander hingezogen und haben auch große Lust aufeinander, aber mehr schien da nicht draus zu werden oder werden zu können. Der Raum wurde dem Ganzen auch irgendwie nicht gelassen und gegeben. Und nachdem das so ein paar Monate so ging, sagte Melanie dann irgendwann so, jetzt hätte sie aber genug, weil zwischenzeitlich Andreas immer so Phasen hatte, in denen er abwesend wirkte und sich weniger meldete. Und es stellte sich heraus, er hatte relativ viele Themen, die ihn umtrieben und die ihn sehr, sehr beschäftigten. Und so konnte er nicht immer seine ganze Aufmerksamkeit auf diese neue Verbindung legen sozusagen. Und er war schon sehr in sich gekehrt und sehr beschäftigt. Und das fiel Melanie auf und irgendwie war das für sie dann doch so ein bisschen ungreifbar. Und sie hat ihn darauf angesprochen und er wollte sich aber einfach nicht committen. Und dann hat sie irgendwann nach einigen Monaten gesagt, so pass auf, mir reicht das jetzt, denn sie hatte ja nun auch ihre Seite der Geschichte. Sie war jetzt alleinerziehende Mutter mit einer kleinen Tochter und hatte diese beiden Jobs und so weiter. Und sie konnte eigentlich für ihr Nervenkostüm und für ihren Kräftehaushalt auch nicht auch noch so eine nicht enden wollende Affäre gebrauchen. Sodass sie dann irgendwann zu Andreas sagte, pass auf, jetzt möchte ich dich bitten, dich zu entscheiden, was du jetzt hier willst. Entweder daraus wird jetzt was oder wir lassen das jetzt hier. Also dieses halbgare irgendwas, das möchte ich mit dir nicht weitermachen. Und er erbat ein bisschen Bedenkzeit, die wollte sie ihm dann auch gewähren. Und keine zwei Wochen später kündigt er sich plötzlich an und sagt, er möchte sie besuchen kommen. Und sie sagt, ja, es ist in Ordnung und bereitete alles vor, so machte sich fertig und räumte auf und alles. Und er kam dann an und sie war völlig überfordert, weil sie gar nicht wusste, was auf sie zukommen würde.
Haben wir einen kurzen Ansatz, wie lange jetzt diese ganze Zeit angedauert hat, von Beginn der Affäre bis...
Ja.
Zu seinem Besuch?
Irgendwas zwischen einem halben und einem Dreivierteljahr.
Oh, Wahnsinn.
Mhm. So, und sie war schon ziemlich aufgeregt. Es klingelte an der Tür und sie war gerade dabei, vor ihrem CD-Regal zu stehen und zu entscheiden, welche CD sie auflegen sollte. Und sie konnte sich überhaupt nicht entscheiden und wusste nicht, welche Stimmung jetzt angebracht ist. Weil sie ja gar nicht wusste, warum er jetzt kommt. Ja, und sie war so völlig, völlig ratlos und stand immer noch vor diesem CD-Regal, als er dann durch das Treppenhaus an ihrer Wohnungstür angekommen war und sagte dann, ich weiß gar nicht, welche CD ich auflegen soll, aber was ist denn das jetzt hier? Welche Stimmung brauchen wir denn jetzt? Und dann sagte er, ist nicht so schlimm, brauchst du gar nicht auflegen, ich wollte dich was fragen. Und dann zog er hinter seinem Rücken einen Strauß Rosen hervor.
Aww.
Und sagte zu ihr, ja, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, meine Freundin zu sein.
Oh.
Ja, und dann hatte sie natürlich auch Lust dazu. Und
rein zufällig.
Von da an waren sie ein Paar und sie sind heute verheiratet und haben zusätzlich zu der kleinen Tochter, die sie mitgebracht hat, noch zwei weitere Kinder bekommen, gemeinsame.
Das heißt, das ist jetzt 18 Jahre her.
Mm.
Oh.
Das ist richtig, richtig süß. Und ich kenne Melanie ja schon mein ganzes Leben und Andreas ist ein so toller Mann. Und es war so niedlich, wie sich das damals angebahnt hat. Und es war so eine andere Zeit und es war alles so, ja, es war alles anders. Und es ist so schön, wie das dann so gekommen ist. Und ich habe das ja mitbekommen natürlich am Anfang, als sie sagte, sie hätte da jemanden kennengelernt und das sei aber irgendwie, sie könnte das nicht so richtig greifen und... Das hat ihr schon nicht gut getan, diese Unsicherheit. Natürlich, jeder Mensch mag Sicherheit. Und na klar, bahnen sich Beziehungen ja auch mal häufig so an, ne? Dass es erstmal noch nicht so ganz klar ist. Aber in der Zeit war das noch nicht so üblich wie heute. Und sie hat für sich ganz klar eine Grenze gezogen, die er akzeptiert und verstanden hat und die er auch ja für sich so umgesetzt hat. Er hat seine Entscheidung halt gefällt. Und ich würde das einfach mal behaupten, das hat er nie bereut. Also, wie gesagt, sie sind glücklich verheiratet und gehen sehr, sehr respektvoll miteinander um. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Geschichte.
Ist er denn seine Themen angegangen?
Ja.
Okay.
Also ich würde sagen, ja. Er gibt sich sehr viel Mühe, ist sehr offen für lehrreiche Inhalte, für Gespräche und auch für Literatur und so weiter. Also ich würde sagen, das hat er getan. Aber nun sind das auch beide wirklich, also ich muss schon sagen, echt, echt mega reflektierte Menschen. Also auch trotz seiner Themen ist Andreas ein sehr, sehr reflektierter Mensch, der viel spricht und auch in der Lage ist, auf eine bemerkenswerte Art und Weise zu verbalisieren, was in ihm vorgeht.
Super.
Mhm.
Ich finde es ein bisschen funny, weil so ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr als Kennenlernphase würde ja heute nirgendwo mehr durchgehen. Aber es ist natürlich immer verbunden mit einer Affäre, dauert sowas immer länger. Was ich ganz spannend finde an der Story ist, dass wäre es andersrum gewesen, wäre er der Barkeeper gewesen, hätte man von vorneherein jedwede Ernsthaftigkeit ausgeschlossen.
Vielleicht,
also
ja.
Für mich ist jeder Barkeeper eine Red Flag, berufsbedingt. Mhm. Sorry Dudes da draußen, tut mir leid, aber wer als Barkeeper arbeitet und auch nur halbwegs ansehnlich ist, hat wirklich den besten Sex seines Lebens und das über Jahre. Also da musst du schon wirklich vieles falsch machen, wenn du es da nicht schaffst, regelmäßig einen guten One-Night-Stand mit nach Hause zu nehmen.
Ich würde es gerne ergänzen, den besten Sex deines Lebens über Jahre und du meinst damit aber mit unterschiedlichen Frauen.
Korrekt.
Man vielleicht kann ja durchaus den besten Sex des Lebens über Jahre haben, auch mit einer Person. Aber du meintest das, glaube ich, jetzt anders.
Es muss nicht der beste Sex sein, auf jeden Fall, aber viel. Mhm. Also die Quantität ist da, wenn du dich nicht total dumm anstellst, sehr hoch. Und ich habe in Hamburg wirklich viele Barkeeper schon kennengelernt, die nichts anbrennen lassen. Und ich habe keinen kennengelernt, der nicht drogensüchtig war. Von daher ist es schön, wenn es andersrum ist und wenn da eben einfach so eine tolle, tolle Freundin, wie du sie ja hast, die ist ja ein ganz, ganz feiner Mensch. Und es ist ja auch immer gut, wenn mal irgendwer mit diesen ganzen Klischees bricht.
Ich frage mich noch immer, wo du das gerade mit den Barkeepern ansprichst. Ich habe auch den Eindruck, ich glaube, das war auch schon immer so ein bisschen so. Das ist, glaube ich, auch wirklich total zeitlos, dieses Phänomen des smarten Barguys, der einfach so die Frauen anzieht. Aber wie ist das denn so für die, frage ich mich jetzt gerade, die sind dann so erfolgreich und kein Abend vergeht, an dem sie nicht nach Feierabend doch nochmal eine nette Frau mit nach Hause genommen haben oder zu jemandem mit nach Hause gegangen sind. Und dann kommen die ja alle ganz entbrannt und angezündet von diesem Mann ja immer wieder in diese Bar. Und dann stehen die da so am Tresen und dann steht da so auf 2 Uhr die eine, die hattest du letzten Samstag, und dann auf 10 Uhr die nächste, die hattest du gestern erst. Wie geht man denn damit? Ghosten die dann alle und tun so, als hätten sie die nie kennengelernt? Oder wie?
Also eine Frau, die am nächsten Morgen aufwacht und denkt, ich bin in love mit einem Barkeeper, da müssen wir schon sagen, Mäuschen, ein bisschen Selbstreflexion und Realitätsabgleich hilft, weil es ist einfach ein Barkeeper. Aber es ist ja auch nicht so, dass da nicht auch schon mal Liebesgeschichten daraus entstanden sind. Also ich kenne keine, die gut ausgegangen ist. Also deine Story ist jetzt die erste Barkeeper-Innen-Story, die ich gehört habe, die gut ausgegangen ist. Mhm. Aber auch das war ja ein weiter Weg für die beiden. Also ein halbes Jahr hätte in Hamburg heutzutage auch keiner durchgehalten.
Nee, was ist sie sehr schön. Vielleicht ist der ausschlaggebende Punkt, dass sie das nicht hauptberuflich gemacht hat. Vielleicht ist das ja, spielt das ja mit rein. Und sie hatte ja natürlich auch einen gewissen Reifegrad, weil sie ja schon auch Mutter war. Sie hatte eine andere Verantwortung. Ich glaube, diese Menschen, die so sind, die leben auch wirklich nur ihr eigenes Leben so und haben häufig keine anderen Verpflichtungen, als irgendwie zur Arbeit zu kommen, zwischendurch sich sauber zu halten und zu ernähren und zu duschen.
Sich sauber zu halten?
Ja,
also wie so ein Kaninchenstall.
Ja, aber so stelle ich mir das vor. Das ist natürlich total klischeebehaftet wahrscheinlich, aber ja. diese Art von Barkeeper, die du jetzt beschrieben hast, das sind für mich so Menschen, die arbeiten nachts und schlafen tags, die verbringen wenig Zeit zu Hause, haben halt meistens nicht so richtig schick eingerichtete Wohnungen, weil die bei ihnen das einfach auch scheißegal ist und die duschen und essen halt irgendwas und gehen dann wieder zur Arbeit. So klingt das für mich.
Wir werden es auch nie erfahren. Ich habe halt noch nie mit einem Barkeeper geschlafen und ich habe, das ja für mich eine Red Flag ist, werde ich das vermutlich auch nicht ändern. Aber man soll nie, nie sagen. Was ich aber noch kurz zur Story sagen wollte, wie wir alle Frauen, ne, ich weiß es nicht für alle Frauen, ich kann jetzt nur für mich sprechen und für ein paar Mädels aus meinem Freundinnenkreis so, da kann ich sagen, wie sehr wir davon geträumt haben, dass mal irgendein Dude vor unserer Haustür auftaucht und mal so eine scheiß fucking Rose hinter seinem Rücken hervorzaubert. Mhm. Und wie es einfach noch nie jemand geschafft hat. Ich habe noch nie von einem Mann gehört, der das gemacht hat. Und das ist doch richtig schön.
Das ist wirklich richtig schön und ich bin auch richtig doll neidisch. So liebevoll neidisch. Ich möchte das auch gern haben. Auch von meinem eigenen Mann gerne. Der kann doch einfach auch mal so einen Strauß Blumen mitbringen und sagen, ich möchte dir sagen, weiß nicht was, hat irgendwas Tolles.
Liebe.
So, also ich, nicht, weil mir irgendwas fehlt, sondern weil ich das einfach so fucking romantisch finde. Also, wenn du das jetzt hörst, geh zum Blumenladen, kaufe Blumen und denk dir einen schönen Spruch aus, wenn du das nächste Mal nach Hause kommst. So.
Ja, ich finde, Menschen nehmen sich zu wenig Zeit für Romantik. Ich bin ja eine der größten Romantikerinnen unter dieser Sonne. Leute fragen mich ja immer, ob ich eigentlich romantisch bin. Und ich denke so, Alter, ich bin Hochzeitsrednerin. Aus voller Überzeugung. Ich verkaufe Liebe an die Menschen. Ich stehe da jedes Mal verheiratete Menschen, weil ich da ganz fest dran glaube, an dieses Konzept. Und dann fahre ich ganz oft nach Hause und heule und denke, ich werde es nie erleben. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß es wirklich auch einfach nicht. Aber ich finde das Konzept großartig. Man sollte mehr romantische Gesten machen.
Karina ist so romantisch, dass sie an den Stiel von Champagner, Sekt und Weingläsern kleine goldene Schleifchen bindet, weil sie glaubt, das dient der Romantik und der Stimmung. Und irgendwie ist es sogar so.
Aber ich hab das von meiner Mutter gelernt.
Eure kleinen goldenen Schleifchen, die sind einfach so allerliebst.
Bringen Glück.
Ja.
Ja. Ich habe auch eine Geschichte mitgebracht. Mhm. Es ist die Geschichte von meinen Großeltern.
No.
Die beiden sind ja die Kriegsgeneration, also die waren Kinder im Krieg. Die haben das also schon in vollem Bewusstsein mitbekommen. Und das heißt, das ist auch die Generation, die eben jugendlich war in der Zeit, in der einfach die Tanzcafés Hochsaison in Deutschland hatten. Also es war einfach die Saison, wo halt ja alle schon zum Tanztee gegangen sind, ne? Mhm. Und wo immer Damenwahl war oder wo man zum Tanzen aufgefordert wurde und wo wirklich die meisten Paare auch, die ich jetzt in Abschiedsreden begleitet habe, die haben sich halt alle wirklich beim Tanztee kennengelernt und das ist schon irgendwie Zucker. Und die beiden haben sich auch beim Tanztee kennengelernt. Es war aber so, dass meine Oma meinen Opa richtig doof fand. Sie fand ihn wirklich, also sie fand ihn nicht besonders toll, nicht besonders charming, nicht besonders attraktiv. Es war einfach nur irgend so ein Typ, der nicht locker gelassen hat. Und er hatte sich aber in den Kopf gesetzt, sie zu erobern. Turns out, er hat es dann halt geschafft, sie zu einer Verabredung zu, ich will jetzt nicht sagen überreden, aber zu motivieren. Und es war eine Verabredung, zu der sie nicht erschienen ist.
Oh.
Diese kleine Maus, du. Weil sie hatte ja eigentlich gar keinen Bock auf ihn und sie hat ihn also quasi, das war so das Ghosting der, was waren das, 50er Jahre, wild. Und mein Opa aber war, naja, er wollte sie wirklich und er ist dann zu ihr nach Hause gefahren. Also er hat die Adresse rausbekommen, er ist zu ihr nach Hause gefahren und stand in der Tür, ihre Mutter hat aufgemacht und er hat gefragt, warum denn sie, also meine Oma, warum, also ob sie zu Hause ist und warum sie denn nicht erschienen ist. Und meine Oma war natürlich extrem peinlich berührt in diesem sehr jugendlichen Alter und wurde von ihrer Mutter an die Tür zitiert. Und dann, ja, war sie eben so peinlich berührt, dass die beiden dann eben doch in dem Moment eben eine Verabredung hatten. Und er hat es dann geschafft, ihr Herz zu erobern, weil er einfach nicht locker gelassen hat. Also das ist jetzt die sehr kurze Kurzform, aber ich finde es irgendwie, irgendwie eine richtig schöne romantische Geschichte. Dass die Ehe vielleicht, ja, das alles, man das vielleicht nicht ganz so lange so halten hätte sollen und dass eben Kinder aus der Kriegsgeneration wirklich schlimme Traumata haben, die unbehandelt geblieben sind, muss ich jetzt auch nicht ausführen. Aber der Anfang dieser Geschichte ist irgendwie total entzückend und den hat sie mir so, so oft erzählt, dass sie immer Verabredungen hatten im Katzenbuckel, das war das kleine Auto, was sie hatten und dass da irgendwann auch mal das Stofftier rausgeklaut worden ist und ein Auto wurde aufgebrochen wegen ihres Stofftiers und ach, das sind so Geschichten von früher, die finde ich nochmal irgendwie viel schwerer wiegen, weil es früher gab es nicht so viel Ablenkung, so viel Zeitvertreib, was wir heute alles haben, womit wir uns alle beschäftigen können, was ich alles mache hier so als Single, wie ich mein Leben ausgestalte, das war in der Generation, diese Möglichkeiten gab es einfach gar nicht und wie viel Bedeutung da einfach diese romantische Liebe hatte, die ja auch gar nicht in der Zeit, ich meine, da durften Männer noch entscheiden, muss meine Frau arbeiten oder darf sie nicht arbeiten, die hatten ja wirklich ganz, ganz große Macht über Frauen und trotzdem war diese romantische Liebe ja auf eine Art irgendwie sehr, sehr wertig damals. Und was ich ganz spannend finde, meine Oma hat mir erst, da war ich bestimmt schon 28 oder so, da hat sie mir erst erzählt von ihrer ersten großen Liebe. Bis dato nahm ich natürlich an, ganz klassisch, sie hat mein Opa gesehen und sie haben sich verliebt. Tülülü. Das war die große Love Story. Aber meine Oma hatte sich vor ihm ganz, ganz, ganz doll verliebt. Mhm. Oh, hatte sie ihr Herz verloren. Und sie wollte mit ihm durchbrennen. Weil wir wissen, das war früher alles nicht so easy peasy mit selbstständigen Frauen. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ne? Aber die waren verabredet, um zusammen durchzubrennen und er hat sie sitzen lassen.
Das ist eine gute, guter Übergang zu dem, was ich sagen wollte. Ich stelle mir gerade so vor, das wäre heute so. Also zwar einer ist jetzt ganz scharf auf so eine Frau und sagt, hey, würde dich gern treffen. Und sie sagt, ja, nee, lass mal. Und er sagt, nee, echt jetzt, ich finde dich richtig toll, ich würde dich total gerne treffen. Und sie sagt, ja. Und er lässt dann so lange nicht locker, bis sie irgendwann sagt, ja, okay, dann treffen wir uns hier am Samstagabend 19 Uhr und dann kommt die halt einfach nicht. Und wie ich das dann fände, wenn ich diese Frau wäre, wenn der Mann dann plötzlich einfach an meiner Haustür stünde, um mich zu fragen, was das soll, dass ich nicht komme. Das finde ich total befremdlich. Und
ja gut, aber das kann man ja überhaupt nicht vergleichen.
Nee, genau. Ja. Aber deswegen sage ich ja, wenn man das mal überträgt auf heute. Das
ja, wäre das super creepy.
Das
ja,
wäre wirklich richtig creepy.
Ja, ja.
Und dann, wenn deine Oma vielleicht zu dem Mann gefahren wäre, um zu fragen, sag mal, Meister, was ist hier los? Wir wollten doch durchbrennen. Also wenn sie das Gleiche gemacht hätte, wie kurz danach ihr dann zu dein Opa, dann hätte das ja auch eine ganz andere Wendung nehmen können.
Ja, dann wäre ich nie geboren worden einfach.
Ja, das wäre richtig schlimm, weil dann würde ich die ganze Zeit hier ins Leere reden.
Ja.
Aber trotzdem, diese Freiheit, sich rauszunehmen, da hinzufahren und zu sagen, was ist hier los? Die haben sich halt Männer scheinbar genommen und Frauen eben nicht. Und was soll sie auch sagen? Soll sie hinfahren, irgendwo klingeln und den Eltern sagen, also guten Tag, ich bin Carinas zukünftige Oma und wir warten vor, durchzubrennen. Wo bitte ist ihr Sohn? Das ist ja auch Quatsch.
Ja, aber es wäre ja nichts anderes, als wenn jetzt, wenn wir es auf heute übertragen, als würde ein Mann dir bei Instagram schreiben, hey, ich fand dich wirklich gut, warum bist du nicht erschienen zu unserer Verabredung?
Mhm.
Es gab ja nur früher einfach keine anderen Optionen.
Mhm.
So. Und das finde ich schon sehr fair und sehr richtig, wenn dich jemand sitzen lässt, zu sagen, sag mal, warum? Entschuldige bitte, was ist der Grund? Warum verabreden wir uns, wenn du nicht vorhast, das einzuhalten?
Mhm.
So, und das finde ich schon, wenn man es eben korrekt ins Heute überträgt, finde ich es einen guten Move.
Mhm.
Weil das habe ich ja auch schon gemacht, Männer zu fragen, hey,
Brennst du?
Ja, die dich plötzlich irgendwie ghosten. Ich erinnere dich an den Lehrer, der vom Pink-Konzert zurückkam und mich plötzlich für immer vergessen hatte. Und turns out hat er auf diesem Pink-Konzert eine Frau geschwängert, ist mir aber nie verraten. Also 3 Jahre später, als er plötzlich wieder mit mir schlafen wollte. Wow, danke schön für nichts. Und ich den ja auch nur gefragt habe, hey, also ist okay, wenn du jetzt dich nicht mehr bei mir meldest, aber sag mir doch wenigstens irgendwie, was jetzt vorgefallen ist.
Das finde ich ganz schlimm, dieses nicht ohne Antwort. Generell, wenn ich Fragen habe, dann möchte ich gerne eine Antwort, egal welche Frage es ist. Ich bin quasi die Mensch geworden, der Sesamstraße, die permanent irgendwelche Fragen hat. Und ich bin immer sehr, sehr unglücklich damit, wenn ich dann keine Antworten bekomme. Und es passiert einfach zu oft, dass man in solchen zarten Anfangssituationen von was auch immer daraus werden kann, dann plötzlich einfach, ja wirklich einfach quasi geghostet wird. Das ist ganz das ist unerträglich. Also ich mochte das auch nicht gerne. Ist mir zwar nicht oft passiert, aber die paar Male waren sehr, sehr schlimm auszuhalten.
Wir haben es ja schon öfter mal gesprochen, diese Gratwanderung. Wann ist Ghosting? Ne? In dem Beispiel, was ich jetzt gerade gebracht habe, ich glaube, den habe ich bestimmt, weiß ich nicht, 4 Monate getroffen.
Mhm.
Und dann plötzlich so zu tun, als würde man vom Erdboden verschluckt werden, ist halt nicht fair und ist nicht fein. Nach dem ersten Date bleibe ich bei meiner Meinung oder auch wenn es sich für beide komisch angefühlt hat.
Ja, klar.
Da bin ich völlig in Ordnung damit, wenn man jemanden ghostet. Ich möchte hier meine Haltung erst nur nochmal vertreten. Mir ist das wichtig, weil immer von diesem bösen Ghosting gesprochen wird. Und ey, wenn du ein Match auflöst in der Dating-App mit jemandem, mit dem du 4 Sätze getauscht hast, ich finde einfach, es ist kein Ghosting.
Ja,
es ist einfach,
sprechen wir aber auch hier gerade gar nicht.
Genau, ja. Ist einfach nur Banane dann.
Mir fällt gerade noch ein, wie meine Mutter, also unsere Mutter, die Mutter meines...
Ich war gerade, die Mutter meines Sohnes, meines Bruders, meines Vaters.
Und davon der Papagei. Okay, anders. Mir fällt gerade bei der Geschichte deiner Großeltern auch nochmal ein, wie meine Mutter ihren allerersten Mann kennengelernt hat, mit dem sie dann ja einen Sohn hatte, also mein Bruder, bevor sie ihn verließ, war das bis zumindest für eine Zeit lang ja scheinbar ganz, ganz toll. Und diese Geschichte hat sie mir auch mal erzählt, die ist auch ganz witzig. Sie hat in einer Firma gearbeitet und dieser Mann halt auch. Und er war ihr aufgefallen, weil sie ihn sehr, sehr hübsch fand. Und sie war ihm aufgefallen. Er fand sie bezaubernd und meine Mutter hatte schneeweiße, schnurgerade Zähne. Und die waren so schneeweiß und schnurgerade, dass er nicht glauben konnte, dass die echt sind.
Ja.
Er war also überzeugt davon, es waren dann auch 50er Jahre. Er war überzeugt davon, dass meine Mutter ein Gebiss tragen muss. als junge Frau.
Ja, klar.
Ist ja möglich, ne? Klar. Mhm. So, und dann hat er wohl irgendwie eine Wette abgeschlossen mit seinen Kollegen, dass meine Mutter ganz sicher keine echten Zähne hätte. Ist dann zu meiner Mutter hin und hat gesagt, hier, hör mal. So, das natürlich nicht gesagt, war ja auch gar nicht in Deutschland. Er erklärte das alles auf und hat ihr auch erklärt, was passiert war, dass er eine Wette laufen hätte und alle jetzt gewettet hätten, sie hätte künstliche Zähne. Und sie sagte, nein, das seien schon ihre Zähne. Und er glaubte ihr nicht, woraufhin sie ihm angeboten hat, er könnte doch mal an ihren Zähnen wackeln.
Ja, klassischer Opening-Move einfach beim Flirten.
Ich habe sowas auch noch nie vorher oder nachher gehört.
Möchtest du an meinen Zähnen wackeln?
Ja. Und daraufhin hat er tatsächlich nach ihren Schneidezähnen gegriffen und hat an den Zähnen meiner Mutter gewackelt. Ja. Um festzustellen, da sitzt gar nichts locker, das sind echt ihre Zähne.
So, stell dir vor, er hätte plötzlich ein Gebiss in deiner Hand gehabt und sie hat voll gepokert.
Ja, nein, meine Mutter war sehr selbstbewusst und sie wusste natürlich, hat gesagt, sie klar, wackelt doch. Was soll's? Und dann hatte er seine Wette verloren und darüber kam sie natürlich ins Gespräch. Ich meine, wer an meinen Zähnen wackelt, mit dem spreche ich auch.
Ne? Da wäre ich auch direkt schwanger von.
Und dann kam sie ins Gespräch und daraus wird dann diese Beziehung und dann die Ehe und mein Bruder wurde geboren und dann entwickelte sich das aber alles ganz anders und der Mann veränderte sich wohl auch sehr. Und dann kam es halt ganz anders, Gott sei Dank, weil sonst wäre ich ja nicht auf der Welt.
Da würde ich jetzt Lehre reden.
Genau. Und sie lernte dann irgendwann meinen Vater kennen. Aber für meinen Bruder war das quasi auch sein Papa. Der war ja noch ganz, ganz kleines Kind, als er meinen Vater kennenlernte. Also es nahm alles noch einen guten Lauf. Aber tatsächlich fand ich diese Geschichte sehr, sehr witzig, wie er an ihren Zähnen gewackelt hat. Irgendwann in den 50er Jahren.
Wild. Ja. Vor allem stell dir mal vor, wie teuer so ein Gebiss in den 50ern gewesen sein muss.
Ja.
Woraus war das dann? Aus Elfenbein.
Zum Beispiel.
So ein schönes Elfenbeingebiss.
Ja. Aber dieses Thema Zähne ist bei meiner Mutter irgendwie wie so ein roter Faden durch ihr Leben gelaufen. Und zwar hat sie, nachdem sie sich von ihrem ersten Ehemann getrennt hatte, ist sie dann als alleinerziehende Mutter in die nächstgelegene große Stadt gegangen, um dann da halt irgendwie viel zu arbeiten und hatte dort tatsächlich ein Zahnproblem, mit dem sie dann bei einem jungen Zahnarzt aufschlug. Und das war dann ihre wirklich ganz große Liebe, glaube ich. Also ich behaupte, das ist einfach, dass tatsächlich dieser Zahnarzt ihre ganz große Liebe war und das ging alles nicht. Und es sprachen lauter Rahmenbedingungen dagegen. Also wir wollen uns ja mit schönen und positiven Geschichten beschäftigen. Deswegen kann ich die jetzt nicht erzählen, weil die ist nicht gut ausgegangen. Mhm. Gut ausgegangen ist, dass sie halt meinen Vater dann kennengelernt hat. Aber so zwischen ihren beiden Ehemännern hatte sie diesen Zahnarzt. Und ich glaube, Mama, ich glaube, ich habe recht, wenn ich das sage. Das war, glaube ich, ihre ganz, ganz große Liebe.
Oh.
Immer. Und von der hat sie mir auch später, noch ganz spät, als sie schon alte Frau war, hat sie mir immer noch von dem erzählt. Ich kannte den auch. Also ich habe den mal kennengelernt.
Süß. Das ist vielleicht so wie bei meiner Omi. Einfach diese eine große Liebe, bei der man auch nie erfahren hat, wie sie ausgeht. Und deswegen fühlt es sich doppelt schlimm an.
Mhm.
Das finde ich ja generell, dass Liebe, bei der du nie die Geschichte, wo du nie die Chance hattest, diese Geschichte mal zu erzählen, geschweige denn auszuerzählen, dass du einfach nie weißt, was wäre es geworden. Ich finde, so ein Liebeskummer, der tut viel mehr weh, als wenn du dir eingestehen musst, hey, die Geschichte war auserzählt, die Beziehung ist zu Ende, da war nichts rauszuholen, wir haben alles versucht. Das macht mich immer sehr, sehr traurig. Eine Geschichte habe ich noch auf Lager, die ist einigermaßen aktuell. Und zwar durfte ich vor ein paar Monaten einen älteren Herrn verabschieden, der sehr krank war, der hatte eine schwere Form von Krebs, konnte damit viele Jahre leben. Und seine Frau und er haben ja alles rausgeholt aus dieser Krankheitsphase. Irgendwann ging es ihm aber so schlecht, er kam ins Krankenhaus und sie ist nach der Arbeit zu ihm hin oder in die Klinik. Und da hat der Arzt oder Ärztin zu ihr gesagt, ab jetzt wird es palliativ. Wir können jetzt hier nichts mehr rausholen. Und sie hat genau in dem Moment, obwohl sie wusste, er ist schwer krank und er wird nicht ewig leben, genau in dem Moment dieser Botschaft hat sie einen Herzinfarkt bekommen. Und wer fast an diesem, ich nenne es jetzt mal so bildhaft, weil ich finde es so passend, sie wäre fast an diesem gebrochenen Herzen gestorben, wurde dann mit dem Hubschrauber und Tülü und Not operiert und Reha und er hat halt auf sie gewartet. Also er wusste, sein Körper wusste, er wird sterben und er hat auf sie gewartet, dass sie aus der Reha zurückkommt und hat sich dafür nochmal richtig, richtig rausgeputzt für sie. Also sich nochmal richtig schick gemacht, weil er wollte gerne sie willkommen heißen. Er durfte nochmal nach Hause und wollte noch einmal so ein Gefühl haben von, hier Schatz, hier bin ich. Und er hat sie willkommen geheißen und sie wusste schon anhand der Tatsache, dass er ihr den Koffer nicht abgenommen hat, weil er sonst so ein Gentleman war, wusste sie, jetzt ist es ernst. Und er war ein paar Tage später, war er tot und ist zu Hause eingeschlafen, gestorben in ihrer Nähe. Sie hat ihm das ermöglicht, dass er zu Hause sterben kann. Die waren über 30 Jahre zusammen und sie hat es so schön gesagt. Und es ist so, wenn ältere Menschen das sagen, die wirklich so lange zusammen waren, wenn die wirklich sagen, wir waren eine Seele in zwei Körpern. Wenn Menschen dir sowas sagen, was sonst so, in jedem Film würdest du sagen, es ist doch abartig kitschig. Aber in dieser Realität, die mich dann ja so ganz persönlich erreicht, auch in meinem Beruf als Trauerrednerin, kann ich denen das ja nur zu 1000% glauben. Ich habe gar keinen einzigen Zweifel daran. Die werden sich sicher auch mal gestritten haben und da war auch nicht alles rosarot und die hatten mit Sicherheit morgens auch Mundgeruch, bin ich mir sicher. Aber wenn ich sowas höre, dann habe ich immer so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite würde ich mir es einfach so sehr wünschen, dass ich es auch mal erleben darf, wie sich das anfühlt. Und auf der anderen Seite finde ich es so unglaublich erfüllend und so schön und so friedvoll zu wissen, dass es sowas gibt auf der Welt.
Ja. Das ist aber eine schöne Geschichte.
Ja, und wie hart einen das trifft, wenn man gerade selber Liebeskummer hat, muss ich, glaube ich, nicht ausführen. Dann erzählst du solche Geschichten, setz dich in dein Auto und heulst einfach eine Stunde. Gar nicht wegen der beiden, sondern weil du einfach dir selber leid tust. Das ist manchmal ein bisschen erbärmlich, aber auch das muss sein, gehört ja zum Leben dazu. Ich fühle ja lieber immer einmal mehr wie du.
Ja.
Mehr wie du zählt ja gar nicht, ne? Weil du fühlst genauso doll viel wie ich, aber ja. Lieber mehr fühlen als zu wenig.
Finde ich auch. Also es ist schon schwer auszuhalten, wenn man viele Gefühle hat, weil man hat ja dann von allen Gefühlen viel, auch von den negativen hat man dann ja viel. Aber man kann lernen, damit umzugehen und eben, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, einfach die schönen und die guten und die positiven Gefühle besonders auskosten. Das heißt ja nicht, dass man die anderen nicht hat, sondern man kann ja selber entscheiden, wie viel Raum gebe ich jetzt diesem einen oder diesem anderen Gefühl. Und dann, wenn man da den Dreh so ein bisschen raus hat, dann kann so ein gefühlvolles Dasein echt super schön und bereichernd sein. Und es ist auch etwas, was Menschen, die nicht so guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, häufig suchen, auch also in für ihre Nähe suchen und brauchen. Und ich finde, da kann man ganz, ganz tolle Verbindungen mit knüpfen. Weil es immer schön ist, wenn man so gefühlvoll unterwegs ist, auch die Gefühle im anderen geweckt zu haben und so zuzusehen, wie man geschafft hat, irgendein schönes Gefühl zu erzeugen. Das war eine tolle Geschichte. Ich kann da jetzt überhaupt nichts mehr draufsetzen.
Ja, mehr echtes Leben, als ich in meinem Beruf erfahre, gibt es ja auch nicht.
Nee, denke auch.
Dazu droppe ich jetzt nochmal einen Tipp zur Folge, nämlich den Lieblingsfilm von meiner Oma, Dr. Zhivago.
Oh nein. Oh Gottchen, das ist der Lieblingsfilm aller Menschen in dem Alter, glaube ich.
Ja.
Ja.
Ja, rollenbildtechnisch vieles schwierig, aber irgendwie auch süß.
Mhm.
Zum großen Finale wollen wir nochmal eine Geschichte vorlesen, eine Einsendung, die wir bekommen haben von Anke. Anke hört nämlich sehr, sehr gerne die Küssenfräuleins, also sie ist ein Superfräulein und sie hat mit uns ihre Kennenlerngeschichte mit ihrem Mann geteilt von 2002, als wäre es gestern gewesen. Und sie hat geschrieben. Also, Anke war frisch getrennt von ihrem Mann, von ihrem Partner und war alleinerziehend mit einer 2-jährigen Tochter.
Jetzt hieß es, hey, ich bin 28 Jahre und Leben, wo bist du? Erstmal wurde die fast leere Wohnung hergerichtet. Pinkes Bad streichen, tapezieren, Couch vom Sperrmüll, Mutter angepumpt und ab zu Ikea. Immerhin sollte mein Single-Mutterleben jetzt so richtig durchstarten.
Das Ganze sollte dann begossen werden. Und so ging es dann mit meiner Schwester und einer guten, ebenfalls Single-Freundin an einem Mittwochabend zur After-Work-Party in die Kölner Kantine. Den Laden gibt es heute noch, schreibt sie PS, und auch die Mittwochspartys.
Es war der 13.03.2002 und ich war einfach frei und hatte erstmal gehörig die Schnauze voll von Männern in meinem Leben. Ich wollte Spaß haben und keine Verpflichtung.
Doppelt unterstrichen.
Genau. Was ich wollte, war ein Mann mit Glatze. ein Abenteuer, mehr nicht.
Wie stehen wir zu Männern mit Glatze?
Ja, finde ich ganz sexy.
Also ich träume ja von einem Mann mit Haaren, damit ich irgendwann sagen kann, weißt du noch, Schatz, als du noch Haare hattest und als ich noch eine Naturhaarfarbe hatte.
Ja.
Ziemlich schnell fiel mir an dem Abend ein Typ auf, Glatze, rotes Shirt mit der Aufschrift Steak Sandwich und einem knockigen Poschi. Poschi habe ich gesagt.
Doch so schnell ich ihn entdeckt hatte, so schnell war er wieder weg. Die Nacht ging lang, es wurde getanzt und wild gefeiert.
Im Laufe des Abends hat ein seltsamer und anstrengender Typ einen Narren an mir gefressen. Der ging gar nicht. Meine Freundin war mittlerweile nach Hause gefahren und meine Schwester stand an der Bar und hatte dort jemanden, mit dem sie sich unterhielt. Etwa ein Barkeeper? Randnotiz von Carina. Also musste ich mich selbst retten. Und was soll ich sagen? Da war Steak Sandwich wieder, sitzend auf einem Hocker. Also ging ich tanzen, um zu schauen, ob ich seine Aufmerksamkeit bekomme.
Den Nervtypen bekam ich nicht los, also Plan B. So sagte ich zu dem Typen, der mich nervte, sowas wie, da sitzt jemand, den ich kenne, da muss ich mal rübergehen. Außerdem dachte ich, wenn ich ihn jetzt nicht anquatsche, ist er weg und das war's dann. Wahrscheinlich wäre es auch so gekommen, denn dass Stefan in dem Laden war, war reiner Zufall. Kleine Randnotiz von Robsi, Stefan ist der Mann, um den es hier geht. Er kam nicht aus Köln und hatte zufällig Urlaub. Er war mit einem Freund da.
Also, jetzt stand ich da neben Steak Sandwich und hatte keinen Plan, was ich sagen soll. Mein erster Satz, hi, bist du öfter hier? Ein Satz, den ich mir nach den ganzen Jahren immer wieder anhören darf. Spoiler.
Wir kamen ins Gespräch. Stefan dachte, ich bin Studentin und weit jünger als 28 Jahre. Wie schmeichelhaft. Mm. Ich möchte auch so einen Stefan mal kennenlernen. aber nur zum Reden. Als er dann zudem erfuhr, ich bin frisch getrennt, Mutter und somit alleinerziehend war, war für ihn eigentlich klar, er will keine Frau mit Kind, da er zuvor keine schönen oder sehr traurige Erfahrungen damit gemacht hatte.
Und doch war er fasziniert. Wir tauschten Telefonnummern und telefonierten am nächsten Tag. Spontan kam er abends vorbei und blieb bis morgens um 6 Uhr. Zwanker, zwanker. Zeitnotiz von Carina.
Er war überrascht, wie schön und gemütlich es bei mir war, denn eigentlich rechnet er damit, dass er auf eine Frau trifft, die in der Bruchhütte lebt, ohne Möbel und jemanden braucht, der ihr beim Renovieren hilft.
Bitte?
Also Entschuldigung mal.
Was ist das für ein Alleinerziehenden-Klischee?
Ja, also wirklich.
Wir quatschten die ganze Nacht und ich schmiss ihn dann morgens um 6 Uhr raus. Meine Tochter sollte davon erstmal nichts mitbekommen.
Unser erstes offizielles Date hatten wir dann am Wochenende und für mich stand fest, heute ist er dran.
Mhm.
Ich wollte ihn ins Bett kriegen. Schöne Unterwäsche, ich war vorbereitet. Ich besuchte ihn in seiner Wohnung und blieb bis morgens um 6. Ich hatte bekommen, was ich wollte. Aha.
Jetzt ein echter Zwanker-Zwanker, keinen, den ich rein interpretiert habe. Doch diesmal schickte er mich nach Hause als kleine Retourkutsche. Long story short, es folgten einige natürlich nicht verbindliche Treffen und viele, viele SMS und Telefonate. Irgendwann lernte er auch meine Tochter kennen und so stand er dann irgendwann spätabends mitten in der Woche vor meiner Tür.
Oh. Bis dato hatten wir uns nur an den Wochenenden getroffen, da er bei Düsseldorf wohnte und ich ja im hintersten Köln, was aus heutiger Sicht nicht hätte besser sein können. Also stand er vor meiner Tür und meinte, er hätte mich vermisst. Kurzum.
An diesem Abend war klar, wir sind ein Paar. Oh, das reimt sich. Mhm. Und ich habe nur eine kurze Weile mein freies Single-Leben gelebt. Wir führten 2 Jahre eine Wochenendbeziehung. Zwischendurch starb meine Mutter. Ich wurde nach fast 4 Jahren endlich geschieden. Es war einiges passiert.
Stefan wollte nie heiraten. Doch mit dem Tag meiner Scheidung war für ihn klar, jetzt kann ich dich hier heiraten. Und so kam es, dass wir dann 2007 Ja gesagt haben. Klein und im Kreis der Familie. Allem, wie wir uns vorgestellt hatten und wie es damals möglich war.
Bis heute sind es nun 23 Jahre und ich bleibe dabei. Hätte ich ihn nicht angesprochen, weiß ich nicht, ob wir uns nochmal über den Weg gelaufen wären. Und auch wenn mein Spruch nicht der coolste war, er sorgt bis heute immer für ein Schmunzeln. Und wir beide wissen, besser hätte es nicht laufen können. Also, bist du öfter hier? Sehr cute Geschichte. Danke, Anke, dass du uns dein Vertrauen geschenkt hast, dass wir das hier vorlesen durften. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Schreibt uns gerne bei Instagram oder eine E-Mail. Und wenn ihr einfach nur so an uns denkt und uns mögt, gebt uns gerne 5 von 5 Sternen in der Spotify-Bewertung oder auf allen anderen Kanälen. Das hilft uns sehr, denn wir wollen gerne bald wöchentlich rauskommen mit unseren neuen Folgen. Schickt uns auch gerne Themenvorschläge. Unterstützt uns, dann unterstützen wir euch mit unseren extrem geistreichen Ratschlägen und Ergüssen.
Und unserer fast grenzenlosen Weisheit.
Und damit ist Robsi gemeint und nicht ich. Und damit verabschieden wir uns und sagen bis später.
Bis die Tage.